Heute ist ein besonderer Tag. Es ist der Tag des Herrn, ein Tag, auf den Gott seinen besonderen Segen gelegt hat. Der Tag, an dem wir ihnen in besonderer Weise nahe kommen dürfen. Ja, an dem Gott sich uns in besonderer Weise naht. Und das tut er, indem er in der Kraft des Heiligen Geistes durch sein Wort zu uns spricht. Und das Wort Gottes, es gleicht keinem Menschenwort. Es ist wirksam und kräftig. Und wenn wir im zuversichtlichen Glauben dem Herrn im Gebet und in den Liedern anbeten dürfen, dann treten wir in die Gegenwart des Herrn. Wir dürfen hinzutreten. Mit der Gewissheit, dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus bei Gott angenommen sind und niemals hinausgestoßen werden. Die Bibel gebraucht eines der schönsten Bilder dafür. Wer an Jesus glaubt, der ist ein Kind Gottes, angenommen von Gott, dem Vater. Carissa und Talita, ihr möchtet heute getauft werden. Und wir haben von eurem Glaubenszeugnis gehört, wie ihr Jesus immer deutlicher erkannt habt, wie ihr immer mehr erlebt habt, durch alle Hindernisse hindurch, was es bedeutet, nicht mehr auf sich selbst zu schauen, nicht mehr auf die eigenen Leistungen zu vertrauen, sondern ganz auf den Herrn Jesus. Carissa und Talita, sie bezeugen heute, dass Gott, der Vater, sie durch den Heiland Jesus Christus angenommen hat als Töchter Gottes. Und sie im Glauben sprechen dürfen, aber, lieber Vater, was für ein herrlicher Stand. Was für eine kostbare Gnade. Und das Zeichen, das der Herr uns dafür gegeben hat, ist die Taufe. Sie ist der Ausdruck, Gott hat dich angenommen. Du bist ganz mit Jesus verbunden und darum gehörst du auch ganz zu Gott. Aber wie ihr es vielleicht in den Glaubenszeugnissen herausgehört habt, zur Gewissheit des Glaubens zu kommen, ist meistens kein Ereignis von einer Sekunde, wie so ein Blitzschlag. Sondern es ist ein Weg und manchmal ein schwieriger Weg. Manchmal ein holpriger Weg. Ein Weg voller Hindernisse, denen begegnet werden muss, um zum echten Glauben zu gelangen, ein neues Leben zu erfahren. In unserem heutigen Bibeltext lesen wir von einem Mann, der gerne angenommen werden wollte. Er wollte gerne zu Gott gehören. Aber da gab es so viele Hindernisse, vieles, was so ganz offensichtlich dagegen sprach, dass Gott ihn annehmen könnte. Aber Gott hat bestimmt, dass er in die Familie aufgenommen werden soll, in die Familie Gottes. Und wie das erfolgte, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, in den Versen 26 bis 40. Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu, schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Anhand von drei Fragen aus diesem Text selbst wollen wir uns diesen Abschnitt einmal anschauen. Die erste Frage lautet: Was hindert mich? Was hindert mich? Diese Frage stellt der Mann relativ am Ende unseres Textes, doch es ist eigentlich eine Frage, die ihn schon lange begleitet. Was hindert mich, dazu zu gehören? Was hindert mich, bei Gott angenommen zu sein? Im Leben dieses Mannes gab es lauter Hindernisse. Da war seine Herkunft. Er war ein Mann aus Äthiopien in Ostafrika. Die griechische Bezeichnung Aethiops bedeutet verbranntes Gesicht. Das war wohl ein Spottname. Diese dunklen Gesichter, sie sahen aus wie verbrannte Gesichter für sie, für die Griechen. Aethiops, der Äthiopier. Der Mann gehörte nicht zu dem Volk der Juden, sondern zu den Völkern, die fern sind von Gott. Weit weg von dem Ort, den Gott sich erwählt hat, wo er seinen Namen wohnen lassen möchte. Dieser Äthiopier, er lebte über 2000 Kilometer weit von dem Tempel Gottes entfernt und gehörte zu einem Volk, das dem lebendigen Gott in ihrem ganzen Leben fern war. Das war ein Hindernis. Dieser Mann, er war fern von Gott. Doch täuscht euch nicht. Die Bibel erklärt uns, dass seit Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgetrieben wurden, jeder Mensch geboren wird in Gottes Ferne. Und er wächst auf, jeder Mensch, er wächst auf mit dem Herzen fern von Gott. Egal, wo du wohnst. Egal, wo du geboren bist. Selbst in einem christlichen Elternhaus, wo die Bibel gelesen wird, ist unser Herz von Natur aus fern von Gott. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 18 zu den Christen, dass sie nicht mehr so leben können, wie sie früher einmal in ihren Ländern, unter ihren Völkern gelebt haben, denn sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Das ist der Zustand jedes Menschen, bevor er zum Glauben kommt. Ob sie nun aus dem gebildeten Philosophenland Griechenland kamen oder dem damaligen Zentrum der Macht und des Weltgeschehens Rom oder ob aus dem Land der Dichter und Denker. Wir werden nicht verbrannte Gesichter genannt, aber wir waren alle von Natur aus verfinstert am Verstand. Fern und fremd in Bezug auf das Leben Gottes. Gottesferne ist ein Problem. Ein Hindernis für jeden Menschen, der auf dieser Erde geboren wird, um bei Gott angenommen zu werden. Egal welche Hautfarbe, egal welches Herkunftsland, egal welcher Bildungsgrad, egal welche soziale Schicht. Gottes Ferne ist ein Problem. Es ist ein Hindernis. Aber es gab noch ein Hindernis. Dieser Mann, er war ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war. In Äthiopien galt damals der König als göttlich. Er wurde als Gott verehrt. Und die Äthiopier meinten, für einen Gott sind sogar die Aufgaben eines Königs noch viel zu erniedrigend. Mit so einem Zeug muss er sich nicht belästigen. Nein, er konnte machen, was er wollte. Und die Mutter des Königs, die bekam den Herrschertitel Kandake und sie war dann für die praktische Verwaltung des Landes verantwortlich. Und in diesem Palast arbeitet nun unser Freund hier. Er war der Schatzmeister oder wir würden heute sagen der Finanzminister Äthiopiens. Einer der mächtigsten Männer des Landes, ein Gewaltiger der Kandake. Und er wird Kämmerer genannt. Dieser Begriff kommt noch von der Luther-Übersetzung. Die privaten Gemächer von Königen wurden Kammern genannt. Und die Diener, die den König sogar in die private Wohnung nahe kommen durften, das waren eben die Kammerherren, die Kammerdiener oder Kämmerer. In vielen Königreichen wurden damals aber die Diener, die auch der Königin oder den Frauen des Königs nahe kommen durften, ihnen wurde ihre Männlichkeit beraubt. Das war der Preis für eine große Karriere. Könige ließen nur Eunuchen in ihre privaten Kammern, aus naheliegenden Gründen. Wörtlich steht in unserem Text darum, ein Eunuch. Zugegeben, mit der Zeit wurde dieser Begriff auch zu einem Synonym für einen hohen Beamten am Königshof, aber es ist sehr gut möglich, dass dieser Bedienstete der Kandake, der Königin Äthiopiens, ein Eunuch war. Und das war ein Hindernis. Denn in 5. Mose 23 gebietet Gott, dass Eunuchen nicht in die Versammlung des Herrn kommen dürfen. Solche Männer galten als unrein, als fehlerhaft, als körperlich entstellt. Hier war ein äthiopischer Eunuch aus einem götzendienerischen Königshof. So konnte er nicht zu Gott kommen. Nun, ihr seht heute Morgen alle ganz makellos schön aus, wenn ich das so sagen darf. Wir haben sogar ein Foto davon gemacht. Einige haben sich schick angezogen heute Morgen. Es ist ein feierlicher Tag. Aber die Bibel sagt, der eigentliche Makel, das eigentliche Problem, das ist nicht das, was äußerlich sichtbar ist, sondern das, was in unserem Herzen ist. Paulus beschreibt es in Römer 6 so, dass ein ganzer Leib der Sünde abgetan werden muss. So groß ist unser Makel. Nicht nur ein kleiner Finger. Nicht nur ein krummer Zehennagel. Ein ganzer Leib der Sünde muss abgetan werden. So groß ist der Makel. Der Mensch, der im Bild Gottes geschaffen wurde, ist durch die Sünde, die seit Adam zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, völlig verunstaltet, völlig entstellt, völlig entartet. Nichts in deinem Leben ist von der Sünde ausgenommen. Gar nichts. Dein Wille, deine Gefühle, dein Verstand, deine Taten, deine Worte, alles trägt den Makel der Sünde. Und ihr Lieben, dieser Makel ist noch viel schlimmer als der körperliche Zustand dieses Eunuchen. Dieser Makel ist das größte Hindernis für einen Menschen, bei Gott angenommen zu werden. Wir Menschen, wir sind Sünder. Und die Sünde durchzieht und verzerrt unser ganzes Leben. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner ohne Sünde. Sie alle ermangeln die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Sie alle! Das ist ein gewaltiges Hindernis, um bei Gott angenommen zu werden. Doch dieser Mann, er hat keine Kosten und Mühen gescheut. So sehr wollte er Gott begegnen. Er ist mit einem Wagen, vermutlich einem Ochsenwagen, 2000 Kilometer von Äthiopien bis nach Jerusalem gefahren. In der Nähe Äthiopiens gab es schon früher eine jüdische Kolonie. Er hat offensichtlich von dem Gott Israels gehört. Und verstanden, wenn es irgendwo einen Gott gibt, bei dem ich angenommen werden muss, dann ist es dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Mann, er nimmt sich Urlaub. Er scheut keine Kosten und Mühen, Er pilgert diese lange Reise nach Jerusalem in die Stadt Gottes. Er will den Herrn anbeten. Ja, er will Gott begegnen. Aber er kann nicht in den Tempel, denn er ist kein Jude. Und er kann auch nicht in den Vorhof des Tempels, denn er war ein Eunuch. Und er hörte von den Geboten Gottes, aber er kann sie nicht erfüllen, denn er ist ein Mensch, ein Sünder. All seine Mühe und all sein Geld, all seine Macht als hoher Beamter reichten nicht aus, um Gott nahe kommen zu dürfen. Und so ist es auch mit uns. Unsere Sünde ist wie eine Trennwand zwischen Gott und uns, beschreibt Jesaja. All unsere Bemühungen, all unsere guten Werke, all unsere wohltätigen Projekte, sogar alle unsere religiösen Rituale, sie reinigen uns nicht von unserer Sünde. Sie können unseren großen Makel, unsere gewaltige Entstellung nicht wieder gut machen. Und nun befindet er sich auf der Rückreise, heißt es hier. Auf der Rückreise von Jerusalem. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Hoffnung er nach Jerusalem gereist ist? Oh, in Jerusalem, dort werde ich sicherlich Gott begegnen. Wenn ich irgendwo einen Ort habe, wo Gott begegnet werden kann, dann in Jerusalem. Und er reist hin, voller Erwartung, voller Zuversicht, voller Aufregung. Aber Philippus begegnet ihm auf der Rückreise. Gebrochen, enttäuscht, verzagt. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und er las den Propheten Jesaja. Es muss eine traurige, ernüchternde Erfahrung gewesen sein. Er wollte Gott anbeten, aber selbst in der Stadt Gottes waren nur Hindernisse. Alles in seinem Leben hinderte ihn, Gott nahe zu kommen. Doch eine Sache konnte er aus Jerusalem mitnehmen. Eine Schriftrolle von dem Propheten Jesaja. Nun, die gab es nicht einfach dort im Buchladen oder im Souvenirshop. Er musste sich an die Schriftgelehrten wenden und es war sehr teuer. Es war sehr wertvoll, kostbar. Vielleicht hatte er das ganze Buch Jesaja erhalten, vielleicht auch nur einige Kapitel. In einer Schriftrolle. Es könnte sein, dass die Juden dem enttäuschten, dem verzweifelten Eunuchen diese Rolle gegeben haben, denn in Jesaja 56, Vers 3 bis 8 gibt es eine Hoffnung für Ausländer und Eunuchen. Ich lese sie euch mal vor. Jesaja 56, Vers 3. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihnen zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihn zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt, zu ihm, zu seinem Gesammelten werde ich noch mehr hinzusammeln. Ist das nicht eine tröstende Stelle? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Begeisterung, was für eine Aufregung, was für eine Hoffnung diese Stelle vielleicht wieder bringen durfte? Nun, der Mann hat wenigstens eines, diesen Propheten Jesaja in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, und er sitzt auf dem Wagen auf einer öden, unbelebten Straße und er liest. Aber es gibt noch ein Hindernis. Er hat zwar die Worte Gottes mit so großen Verheißungen, wie für ihn persönlich bestimmt, Vermutlich hat er auch ganz bewusst diesen öden Weg nach Gaza genommen. Es gab nämlich einen besser ausgebauten, schon unter Alexander dem Großen, der damals viel mehr benutzt wurde. Aber dieser Mann, er nimmt sich Zeit. Er sucht die Ruhe. Er studiert das Wort Gottes. Aber da ist immer noch ein großes Hindernis. Er versteht nicht wirklich, was da steht. Wie es funktioniert. Inwiefern ihn das betrifft. Wie kann er solche kostbaren Zusagen auf sich anwenden? Was steht hier eigentlich? Worauf ist es bezogen? Das ist ein Hindernis für jeden Menschen. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir können die Bibel lesen. Carissa und Talita haben es bezeugt und trotzdem nicht verstehen. Wir brauchen sogar Gottes Hilfe, wir brauchen sogar seinen Geist, um sein Wort zu verstehen, um seine Verheißungen zu ergreifen. Was hindert mich? Fragt dieser Mann. Was hindert mich? Oh mein lieber Freund, wenn ich dich so anschaue, eigentlich hindert dich alles, was du bist. Alles, was du kannst. Alles, was du tust. Alles hindert dich. Alles hindert dich, dem heiligen, reinen, herrlichen, gerechten Gott zu begegnen. Schau auf dich selbst. Und du hast keine Hoffnung. Die zweite Frage. Wie könnte ich denn? Diese Frage stellt unser Freund hier und diese Frage bleibt nicht unbeantwortet. Ja, in diesem Text erfahren wir, wie dieser Mann, dem scheinbar alles daran hindert, bei Gott aufgenommen zu werden, doch zu Gott kommen kann. Zunächst einmal durch ein demütiges Bekenntnis. Wir lesen hier in Vers 30, Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Nun ist das nicht bemerkenswert. Wie geht dieser Mann mit seinem Unvermögen um? Er ruft nicht eingeschnappt, was hörst du mir denn zu, während ich hier lese, das ist Privatsache? Natürlich verstehe ich, was ich lese. Ich bin auf die beste Universität Äthiopiens gegangen. Nein, da kommt irgendein armer Fußgänger, angehetzt, hinter dem Wagen her, in der Wüste, stellt ihm auch noch dreist eine Frage, weil er mit angehört hat, was er laut liest. Aber da ist kein Stolz, keine Macht, kein Machtgehabe, keine Prahlerei, keine Heuchelei. Er lädt ihn ein. Komm zu mir auf den Wagen. Bitte setz dich neben mich. Und er gesteht ein, ich kann zwar lesen, aber ich brauche Hilfe zum Verstehen. Mehr noch, er ist bereit, sich unterzuordnen. Er wünscht sich, dass jemand ihn anleitet. Wörtlich heißt es, einen Wegführer. Ich brauche jemanden, der mir den Weg weist. Ich weiß den Weg nämlich nicht. Ich brauche jemand, der mir den Weg aufzeigt. Hin zu Gott. Es gehört zu den bekannten Schwächen von Männern, dass sie ungern zugeben, wenn sie sich verfahren haben. Und dann nach dem Weg fragen müssen. Lieber dreimal so weit fahren, als sich zu demütigen und die eigene Hilfsbedürftigkeit zuzugeben. Doch dieser Mann ist anders. Und das nicht wegen seines körperlichen Zustands. Er ist bereit, sich zu demütigen und sich unterweisen zu lassen, welcher Weg zu Gott führt. Und ob 2000 Jahre her oder heute, ob 2000 Kilometer entfernt oder hier und jetzt, Freunde, das ist wichtig. Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Niemand kann stolz zum Herrn kommen. Keiner. Bekenne deine Schwachheit, dein eigenes Unvermögen. Bekenne deine Sünde. Bekenne alles in deinem Leben, was dich hindert, bei Gott angenommen zu werden. Und bitte ihn um Hilfe. Bitte zeige mir den Weg. Philippus tritt nun auf den Wagen, setzt sich neben den Mann. Und wir lesen in Vers 32, die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Die Stelle aus Jesaja 53 ist ein ganz bemerkenswerter Abschnitt. Und der Mann erstellt genau die richtige und ganz entscheidende Frage. Von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Von wem sagt der Prophet, dass da jemand ist, der die Sünde wegnehmen kann? Von sich selbst oder von einem anderen? Nun, es ist ein geheimnisvoller und schwer zu verstehender Text. Rätselhaft. Doch in diesem Abschnitt, den wir auch vorhin schon gehört haben, wird uns ein Mensch beschrieben, der Knecht des Herrn genannt wird. Der soll sehr erhöht und sehr geehrt werden, sogar von fremden Völkern und von Königen. Und dennoch setzt er sich selbst tiefste Erniedrigung und Verachtung und Leiden aus, wie ein ausgestoßener Verbrecher. Allerdings wird beschrieben, dass er wegen der Sünden seines Volkes leidet, nicht wegen seinen eigenen. Und das Ganze nach dem Willen Gottes. Sein Tod dient als ein Schuldopfer für Sünden anderer. Und darum leidet er auch, ohne sich zu beklagen oder ohne sich zu wehren, und wird schließlich getötet und begraben. Und dennoch wird er das Ergebnis seiner Leiden sehen und von Gott reichlich belohnt werden. Philippus kennt diese Stelle genau. Und er weiß auch, auf wen es sich bezieht. Oh nein, der Prophet spricht nicht von sich selbst. In uns Menschen steckt immer dieser Wunsch, ja, jemand, der für seine Sünde stirbt, der für seine Sünde aufkommt, ach, er muss von sich selbst sprechen. Vielleicht kann ich das auch. Aber die entscheidende Erfahrung und Erkenntnis im Evangelium ist, er spricht nicht von sich selbst. Er spricht von einem anderen. Er spricht von Jesus, der die Schuld seines Volkes auf sich nimmt. Es ist Jesus Christus. Er ist der Knecht des Herrn, der im Auftrag Gottes all seine sichtbare Herrlichkeit aufgegeben hat und sich zutiefst erniedrigt hat, wie der verachtetste und der ausgestoßenste Verbrecher. Er nahm die Schuld seines Volkes auf sich. Er nahm die Strafe der Gottesferne auf sich, die die Sünde mit sich bringt. Er ließ sich opfern für ihre Schuld und das freiwillig, ohne sich zu wehren, ohne sich über die Ungerechtigkeit des menschlichen Gerichts zu beklagen. Wie ein Lamm, das seinen Mund nicht auftut, erduldet es das Gericht. Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, herrlicher als alle Könige und alle Königreiche dieser Welt. Aber anders als der äthiopische König, der sich für einen Gott hielt, ist Jesus wirklich Gott. Aber er erniedrigt sich nicht nur, königliche Herrscheraufgaben zu tun. Er erniedrigt sich so weit wie der niedrigste Diener. Er erniedrigt sich bis in den Tod. Jesus sagt denn auch, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus starb am Kreuz von Golgatha, freiwillig, stellvertretend, nach dem Willen und Ratschluss Gottes. Er, der Einzige, der makellos rein war, vollkommen gerecht, ganz ohne Sünde. Der Einzige, der Gott in Ewigkeit nahe war und niemals fern. Der vollkommen gerecht war und keine einzige Sünde war bei ihm gefunden. Er, der Einzige, der es verdient hat, bei Gott angenommen zu werden. Er nahm die Stelle von Sünder ein. In 1. Petrus 1 lesen wir, wir sind erlöst worden. Mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus Christus ist der eine Mensch, der die Annahme und das Wohlgefallen Gottes verdient hat. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, sagte der Vater vom Himmel, als Jesus getauft wurde, um sich mit seinem Volk zu identifizieren. Und jeder, der an Jesus glaubt, der als makelloses Opferlamm für unsere Sünde und alles, was uns hindert, Gott nahe zu kommen, im Kreuz von Golgatha starb, der darf zu Jesus gehören und mit Jesus Gott nahen. Dieser Jesus, der seinen Mund nicht auftat in der Verurteilung. Er tut aber nun seinen Mund auf durch die Prediger, die er berufen hat. In unserem Text wird es gegenübergestellt. Wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. Und dann Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Oh, Jesus, er öffnet seinen Knechten den Mund, dass sie seinen Ruhm verkünden. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass sie durch seinen Geist fähig werden, zu verkünden und zu lehren, was ihn betrifft. Nicht in eigener Weisheit, nicht in menschlicher Logik, sondern in der Kraft des Geistes Christi. Und so gebraucht Gott die Predigt des Evangeliums von Jesus aus dem Wort Gottes, um Menschen den Verstand zu erleuchten, das Herz zu beleben, Buße und wahren Glauben zu schenken und damit ein neues Leben zu geben, als Söhne und Töchter Gottes. Genauso brauchte auch Carissa Beke das Wirken Gottes, dass sie nicht nur Gnade heißt, sondern diese Gnade auch wahrhaftig erkennt. Und der treue Gott, der bei sich selbst schwört, ihr diese Gnade zuspricht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Talitha Lucy, auch in deinem Leben reicht nicht das Lesen der Bibel, sondern Jesus musste auch zu dir durch seine Diener geistlich sprechen. Mädchen, ich sage dir, steh auf! Und das Licht des Evangeliums musste tief in dein Herz dringen, um die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu erkennen. Und dabei erfüllt es mich mit besonderer Freude, wie viele Philippusse und Philippinas er in eurem Leben, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten gebraucht hat. Hier in der Gemeinde und in der Schule und in der Familie. Viele von ihnen sind heute hier. Aber in unserem Text sehen wir auch, es sind nicht die klugen Worte, der gewinnende Charme oder besonders kreative Mittel, die Philippus gebraucht, um unseren Freund zum Glauben zu führen. Philippus ist ein Instrument. Gott ist der Akteur. Er sendet seinen Engel. Er führt Philippus auf diesen öden Weg, der überhaupt nicht vielversprechend war. Er kam gerade von einer großen Erweckung. Und er geht auf einen öden Weg und weiß nicht, wen er treffen soll. Der Geist muss ihn sogar drängen, zu dem Wagen zu laufen, peinlich nahe heranzutreten, bis er ihn hören konnte. Es ist Gottes Wirken von Anfang bis Ende. Es ist Gottes Bestimmung. Ja, die Bibel sagt, es ist Gottes Erwählung, dass dieser Mann ein Sohn Gottes wurde. Und wir bezeugen als Gemeinde heute, Charissa und Talita, der Herr hat euch berufen und euch dazu bestimmt, im Glauben Töchter Gottes zu werden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir loben und wir rühmen den lebendigen Gott für seine Gnade, mit der er selbst alle Hindernisse überwunden hat, die euch gehindert haben, bei ihm angenommen zu werden. Er hat seinen eigenen Sohn hingegeben. Wie wird er euch mit ihm nicht auch alles geben? Wir loben Gott für die Mittel, die er bestimmt hat, die ihr fern wart, nahe zu bringen. Hast du dich schon gedemütigt? Deine Unfähigkeit, deine Schuld vor Gott bekannt? Oder ist dein eigener Stolz dein größtes Hindernis? Ich bin schon gerecht genug. Ich bin schon nahe genug. Ich bin schon verständig genug. Gott muss mich annehmen. Oh, täusche dich nicht. So dachten viele in Jerusalem. Und Jesus hat ihnen das Gericht angekündigt. Aber hier ist einer, der kehrt von Jerusalem zurück. Und er hat nichts, an das er sich halten kann, als das Wort Gottes und eine Verheißung. Und er wird gerecht gesprochen. Der sich demütigt. Der das Wort annimmt. Der auf das Lamm schaut. Höre auf die Verkündigung von Jesus Christus. Lies in der Bibel. Vertraue nicht auf dich selbst, sondern siehe doch auf den, der wie ein Lamm sein Leben als Opfer gegeben hat, für Sünder, wie du es bist. Und zuletzt drittens, wer wird seine Generation beschreiben? Diese Frage stammt aus dem Jesaja-Zitat und es kann entweder bedeuten, wer kann beschreiben, wie diese Generation zur Zeit Jesu ihn so verachten konnte? Oder wer kann beschreiben, wie viele in der Generation, in der Zeit von Jesus ihn angenommen hat? Es kann aber auch bedeuten, wer kann beschreiben, was er trotz seines Leidens für eine Nachkommenschaft hat? Wie auch immer es hier zu verstehen ist, in Jesaja 53, Vers 10, ein paar Verse später heißt es ganz klar, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Jesus ist auferstanden von den Toten, nachdem er sein Leben als Schuldopfer dargebracht hat. Nachdem er gestorben ist, lebt er wieder. Er verlängert seine Tage und er sieht seine Nachkommen. Natürlich nicht keine natürlichen Kinder, sondern geistliche Nachkommen. Kinder Gottes, die Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung zu Gott geführt hat. Die angenommen sind bei Gott. Neu geschaffen als Kinder Gottes. Und unser Freund, der äthiopische Eunuch, er ist gläubig geworden. Als er fragte, was hindert mich, getauft zu werden, da gibt es nichts mehr, was ihn hindert. Es gibt nichts mehr, was ihn hindert. Weil er vertraut auf Jesus, den Sohn Gottes, der alles an unserer Stadt getragen hat. Er glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der rufen konnte, es ist vollbracht. Und wenn er erhöht ist, zieht er alle seinen zu sich. Er ist nun angenommen bei Gott. Und das Zeichen dafür ist die Taufe. Die Taufe beschreibt die Nachkommenschaft. Siehe, da ist Wasser. Ruft der Mann euphorisch. Was hindert mich, getauft zu werden? Und sie gehen beide hinab ins Wasser. Und Philippus tauft den Eunuchen. Taufen heißt wörtlich untertauchen. Daher kommt das Wort Baptisten. Untertauchen. Und in Römer 6 beschreibt Paulus, es soll bedeuten, unser altes Leben ist mit Jesus gestorben und begraben. So wie jemand unter Wasser gedrückt wird, als wäre er unter der Erde im Tod begraben. So bedeutet das, wir sind gestorben mit Christus. Sein Tod am Kreuz gilt uns und unserem Leib der Sünde. Alles, was uns hindert, es ist begraben. Es ist unter Wasser getränkt. Und dann kamen sie aus dem Wasser heraus. Dieser Teil ist uns auch wichtig. Sie kamen aus dem Wasser wieder heraus. Das bedeutet, die Gläubigen sind zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden und gehören nun nicht mehr dem alten Leib der Sünde, sondern sie gehören Gott zu einem neuen Leben. Wie ist die Nachkommenschaft Jesu zu beschreiben? Wie sind die Gläubigen zu beschreiben? Als gestorben, begraben und auferstanden mit Jesus Christus. Dem makellosen Stellvertreter, der uns neues Leben schenkt als Kinder Gottes. So ist die Nachkommenschaft Christi zu beschreiben. Und die Nachkommenschaft wird außerdem beschrieben hier als freudig, voller Freude. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist den Herrn des Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Kennt ihr diese Freude? Er zog seinen Weg mit Freuden. Nur der christliche Glaube ist nicht bloß eine schöne Urkunde oder ein Zertifikat, dass man sich einrahmen kann, okay, hab bestanden, hab einen Titel erreicht. Nein, ein Kind Gottes zu sein, angenommen bei Gott, das verändert das ganze Leben. Es erfüllt mit einem neuen Sinn, schenkt eine neue Freude, füllt aus mit einem tiefen Frieden. Er ging seinen Weg mit Freuden, nicht eine Freude wie das Lachen über einen Witz, sondern eine Freude, die beständig bleibt, selbst in Not und Schwierigkeiten. Die Freude, dass alle Sünde bezahlt ist und nie wieder hervorgebracht wird, um uns von Gott zu trennen. Die Freude, dass Gott an meiner Seite ist, der für mich ist und mich nie wieder verlässt. Die Freude, dass keine Macht uns mehr trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Kennst du diese Freude? Nun, die Nachkommenschaft Christi ist zu beschreiben als eine Freude an dem Heil. Und zuletzt ist die Nachkommenschaft eine, die einen Auftrag hat. Der Äthiopier sah Philippus nicht mehr, heißt es hier. Philippus wurde von dem Geist Christi weitergeführt, um zu evangelisieren. Und wir lesen auch in der Bibel nicht mehr von dem Äthiopier. Aber Gott hat ihn mit Sicherheit gebraucht. Wenn es hier heißt, er zog seinen Weg mit Freuden, dann meint es natürlich den Weg, der zu seiner Heimat wieder führte. Aber jeder, der zu Jesus gehört, den führt Gott auch auf einen Weg des Dienstes für den Herrn. Der Kirchenvater Irenäus, Ende des 2. Jahrhunderts, er erwähnt, dass erzählt wird von diesem äthiopischen Mann. Dieser wurde nun in die Länder Äthiopiens gesandt, um das zu verkünden, was er selbst geglaubt hat, dass ein Gott von den Propheten verkündet sei und dass dessen Sohn in menschlicher Gestalt erschienen sei, um wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt zu werden und so fort, wie die Propheten von ihm gesprochen haben. Und in der Kirchengeschichte gilt er als der erste Missionar in Äthiopien. Von dem Mann wissen wir es nicht genau, aber wir wissen, wen Gott angenommen hat, den hat er auch begabt. Und den gebraucht er in seinem Reich von Jesus Christus zu zeugen, an dem er gläubig geworden ist. Die Nachkommenschaft Christi ist eine beauftragte Nachkommenschaft. Zu rühmen und zu zeugen von dem Herrn. Und dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.